Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, wenn so eine Serie entsteht, ob wir die würfeln, ob wir die ausknobeln. In der Regel ist das echt ein Prozess von Begegnungen, von Gesprächen und auch, ich sag mal ehrlich, Inspiration von oben. Und auch bei dieser Serie haben wir lange überlegt, ob das die richtige Serie ist jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt. Aber dann kriegst du Inspiration auch von oben. Ich habe mein Badezimmerfenster aufgemacht und habe auf einmal das hier gesehen. Und habe gesagt, okay, Gemeinde, Herde, Hirte, Gott, das ist jetzt so ein Impuls. Ja, jetzt gehen wir es an und nehmen das Thema wirklich auch vom Himmel her, dass er es für uns vorgesehen hat. Und da machen wir uns jetzt einfach auf den Weg. Die Bibel hat ja viele Bilder für Gemeinde, also Tempel, wir sind ein Leib, wir sind eine Baustelle, aber wir wollen in dieser Serie den Fokus auf dieses eine Bild mal besonders legen, nämlich eine Herde, und zwar im Sinne von Herde von Schafen. Und da haben wir einen Leitvers aus Apostelgeschichte 20, und den möchte ich heute zum Start in diese Serie mit euch betrachten. Da redet Paulus zu anderen Ältesten und sagt ihnen Folgendes: Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Und ich möchte gerne, dass wir vielleicht zunächst mal an den nächsten Sonntagen bei dem Punkt 1 bleiben, nämlich bei der Herde. Also nicht gleich zum Ältestenamt gehen, sondern zuerst mal bei der Herde bleiben. Mein Vater hat ja letzte Woche damit angefangen, die Gemeinde insgesamt anzusprechen durch einen Brief an die Kolosser von Paulus, hatten wir letzte Woche. Dann erst im zweiten Teil möchte ich immer noch nicht über Ältesten sprechen, sondern dass wir mal gemeinsam auf den einzig wahren guten Hirten schauen, von dem alle Leiterschaft kommt, der gute Hirte. Und erst in Teil 3 wollen wir dann mal die heutigen Hirten, die Unterhirten sozusagen, uns näher anschauen, die Gott in seiner Gemeinde als Älteste einsetzt. So ist ungefähr der Fahrplan. Und den würden wir gerne so angehen. Lass uns das mal in der Weise tun. Ich möchte noch für uns beten. Jesus, dass wir nämlich verstehen, was du in deinem Wort sagst, zunächst über deine Gemeinde, wer wir sind. Dann auch verstehen, wie du dir Leitung vorstellst. Und dass wir sie ableiten von dir, der du der einzig wahre gute Hirte bist. Und dass wir dann auch am Ende sehen, was das für uns als Leiter in der Gemeinde bedeutet. Herr, wir verstehen das nicht, wenn du es uns nicht erklärst. So bitte ich dich heute für einen scharfen Verstand, dass wir mit geöffneten Herzen hier sind und dir zuhören. Rede du zu uns. Amen. Ich möchte das gerne mit euch noch zunächst mal ein bisschen einordnen. Wir sind hier in der Apostelgeschichte und darf ich euch die Frage stellen, was wird in der Apostelgeschichte durchgängig beschrieben? Was, um was geht es in der Apostelgeschichte? Es geht um die Umsetzung des Missionsbefehls. Jesus ist weg, gibt seinen Aposteln diesen Auftrag. Jesus trat herzu, redete zu ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. jetzt ist es ganz wichtig, ich möchte euch da nochmal darauf hinweisen, dass dieser Auftrag zuerst und zunächst und direkt an wen gegeben wurde? An die Apostel. Das ist wichtig. Nicht so pauschal an alle sofort. An die Apostel. Und zwar nur an die Apostel. Warum hat Jesus das so gesagt? Als Jesus damals hier war, sollten die Jünger zunächst nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gehen. Das könnt ihr nachlesen in Matthäus 10. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf den Weg der Nation. Geht nicht in eine Stadt der Samariter. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen. Hier haben wir wieder das Bild des Hauses Israel. Geht aber hin und predigt und sprecht, das Reich ist nahe herbeigekommen. Das heißt, da war eine Botschaft, der Messias war da und mit dem Messias verbunden war das angekündigte Reich aus dem Alten Testament, was Gott durch den Messias aufbauen wollte. Das sollten die Jünger damals nur den Israeliten, nur den Juden verkündigen. Es ging um das Reich. Das heißt, wenn wir jetzt in Matthäus 18 sind, wurde dieser Auftrag nach der Ablehnung des Messias erweitert. Eine Botschaft, die bisher nur für Israel galt, wird jetzt eine Botschaft für die ganze Welt. Es geht nicht mehr um das sichtbare Reich, sondern es geht darum, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Korrekt? Ich brauche ein bisschen Kommunikation. Versteht den Unterschied, auch in der Message. Und jetzt ist die Frage, wie erfüllten die Apostel diesen Auftrag, zu Jüngern zu machen? Haben sie Jüngerschaftskurse entwickelt, erarbeitet, bei denen man dann im Kreis sitzt und dann Lückentexte ausfüllt? Was haben sie gemacht? Sie haben Gemeinden gegründet. Sie haben Gemeinden gegründet, weltweit. Ortsgemeinden. Das heißt, Menschen werden in die nachfolgende Jüngerschaft geführt, indem sie mit hineingenommen werden in die Gemeinschaft der anderen Heiligen. Das war die Mission der Apostel, weltweit Gemeinde Jesu aufzubauen. Und das ist das neue Wir, über das wir jetzt reden müssen. Das war neu. Das war im Alten Testament so nicht offenbart. Das ist das neue Wir. Juden und Heiden zusammen. Reiche und Arme zusammen. Jung und Alt zusammen. Und zwar nicht im Sinne eines Wir-Gefühls, sondern ein faktisches, tatsächlich geschaffenes, neues Wir, das zuerst völlig unabhängig von uns passiert. Nicht, weil wir uns dafür entschieden hätten, sondern weil Gott seine Schafe zusammenführt. So, und von diesen Anfängen berichtet die Apostelgeschichte, wie das im Einzelnen dann entstanden ist, mit wie viel Widerstand die Apostel da gerechnet haben und was sie erlebt haben. Und als Paulus diese Sätze, die ich euch vorhin gelesen habe, in Apostelgeschichte 20 gesprochen hat, da war er bereits auf seiner dritten Missionsreise. Also da sehen wir, was es bedeutet hat, konkret in alle Welt zu gehen. Die dritte Missionsreise. Und ich möchte euch da einfach mal den Weg zeigen. So einfach mal so im Hintergrund auf der Karte könnt ihr das verfolgen. Die dritte Missionsreise, wo Paulus dann gestartet ist, in Antiochia bis zu Korinth. Da ist er hingegangen. Und auf diesem Weg war es das Anliegen von Paulus, Gemeinden zu gründen. Dort Älteste einzusetzen, sie anzuleiten, jetzt das Richtige auch zu tun. Das tut er hier in Apostelgeschichte 20. Das heißt, wir bekommen hier einen Einblick in das Herz von Paulus, der darum ringt, der darum kämpft, dass Gemeinden entstehen, aber nicht nur das, sondern dass sie auch gesund wachsen können. Dann war er in Korinth und dann kommt der Rückweg. Er geht also wieder zurück, den ganzen Weg, besucht wieder einzelne Gemeinden. Und jetzt sind wir in Apostelgeschichte 20 auf dem Rückweg. Und dort war er in Milet hängen geblieben und hat sich dort mit den Ältesten aus Ephesus getroffen. Die sollten nach Milet kommen, er wollte sie dort treffen. Und das ist dieses außergewöhnliche Treffen, was ihr in Apostelgeschichte 20 nachlesen könnt. Also Paulus hat die Gemeinde in Ephesus gegründet, die Ältesten eingesetzt, mit denen er sich nun in Milet nach circa anderthalb Jahren nochmal treffen wollte. Und jetzt möchte ich mit euch das einfach nochmal lesen, was da passiert ist. Wenn ihr die Bibeln dabei habt, Apostelgeschichte 20, Abvers 17. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Versammlung herbeirufen. Als sie aber zu ihm gekommen waren, das überlesen wir so leicht, ne? Ephesus lag in der Nähe von Milet, aber es waren trotzdem 42 Kilometer. Ältestendienst, 42 Kilometer laufen, Paulus zu treffen. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, als ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin, dem Herrn dienend mit aller Demut und mit Tränen und Versuchungen, die mir durch die Anschläge der Juden widerfuhren, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, indem ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Und nun siehe, gebunden in meinem Geist, gehe ich nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnis mich erwarten. Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich, das Reich predigend, umhergegangen bin, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tag, dass ich rein bin von dem Blut aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. So intensiv, so schwer war es für den Apostel, den Missionsbefehl dann umzusetzen. Fesseln, Verfolgung. Er hat eine Ahnung gehabt, was ihn erwartet. Nichts Positives. Und wie hat er seinen Weg hier beschrieben? Nochmal Vers 24. Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Hier bekommt ihr einen Einblick in das Herz von Leitern einer Gemeinde. Ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben. Ich will meinen Lauf vollenden, um der Gemeinde willen, um des Auftrages willen, sagt Paulus hier. Und deswegen trifft er sich hier mit den Gemeindeleitern, den Ältesten aus Ephesus, die nach Milet gekommen sind, um sich von ihnen zu verabschieden. Da war eine herzliche Verbundenheit. Aber er will ihnen auch wertvolle und wichtige Impulse geben für ihren Dienst. Und auch Warnungen. Und auch Warnungen. Und da müssen wir hinhören. Da müssen wir als Gemeinde hinhören. Und ich möchte dich da mit hineinnehmen heute Morgen und einige Punkte für uns herausnehmen. Ich habe euch gesagt, lass uns erstmal bei der Herde bleiben. Was ist die Herde? Wer sind wir? Was ist die Herde? Thema ist Gemeinde leiten, Hirte sein, aber wir bleiben erstmal bei der Gemeinde insgesamt, unabhängig von den unterschiedlichen Diensten, die dann in der Gemeinde sind. Das verbindet erstmal alle, die in der Gemeinde sind. Ja? Zunächst das Erste, was wir von dem ableiten können, was Paulus hier den Ältesten sagt. Das Erste, wir gehören Gott durch den einen guten Hirten. Wie sagt er hier? Gott hat sie, also die Herde, ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Daran erinnert Paulus die Ältesten zuallererst. Also wir sehen Gemeinde oft zu schnell als für uns. Aber Gemeinde, diese Herde gehört Gott. Er hat den Preis bezahlt. Das Blut seines Sohnes. Er hat diese Gemeinde erkauft. Ich weiß ja nicht, vielleicht gehen wir deshalb, ich sag mal, so mit fremdem Eigentum oft auch so fahrlässig um, weil wir vergessen haben, wem Gemeinde gehört. Paulus erinnert die Ältesten hier sehr deutlich daran. Er sagt, wir wurden alle erkauft. Diese Herde, die euch anvertraut wurde, ist erkauft worden. Ihr Gemeindeleiter, ihr Ältesten, vergesst das nicht. Diese Herde, diese Menschen gehören nicht euch, sondern sie gehören Gott selbst. Sie wurden erkauft. Schaut, und das ist das, was Jesus ja genau vorausschauend auch gesagt hat. Diese hervorragende Predigt in Johannes 10. Da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und was Paulus hier deutlich sagt, ist, wir gehören nicht uns selbst. Wir gehören nie uns selbst. Wir vergessen das oft. Das haben wir nicht und werden wir nie. Wir gehören nie uns selbst. Wir gehörten vor unserer Berufung einem anderen, einem Stärkeren, der uns nie freigelassen hätte, nur weil wir uns entschieden haben. Wir unterschätzen an der Stelle wirklich auch die Gefangenschaft, in der wir waren. Wir gehörten dem Gott dieser Welt, wie Paulus das beschreibt, in denen der Gott dieser Welt, da macht er schon wieder einen Unterschied zu denen, die jetzt zur Gemeinde gehört, den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle das Licht, der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Das war unser aller Situation. Gefangen von einem Stärkeren. Wir gehörten nicht uns selbst. Aber dann kam der Hirte der Schafe Gottes, der sie nun herausführt, der sie erkauft. Und sie folgen ihm, so wie Jesus es beschreibt, weil sie seine Stimme kennen. Und all das hat Jesus in der Predigt in Johannes 10 deutlich gesagt. Und nun, nachdem er wieder im Himmel ist, beauftragt er andere, sich um seine Herde weiter zu kümmern. Wie ein Paulus. Und er gibt das nun weiter an die Ältesten, denn der Grund ist auch, das ist das Zweite, was er hier sagt, diese Herde soll bewahrt werden. Wisst ihr, was mir das gerade in dieser Zeit, die wir gerade durchleben, bedeutet? In diesem ganzen Chaos, was gerade in der Welt läuft? Wie gesagt, wir reden heute über die Herde. Und wenn wir über Hirte sein reden, dann schauen wir da nochmal genauer hin. Denn auf was sollen die Hirten achten? Na, auf sich selbst natürlich, steht zuerst, gucken wir spätestens in Teil 3 drauf. Aber auf die ganze Herde habt Acht, in der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, zu bewahren, zu schützen. Das ist das Thema von Gemeindeleitern, die Herde zu bewachen, zu leiten, zu beschützen, zu weiden, für Wohlergehen sorgen. Und da leitet sich das Wort Hirte ab. Das war ein Anliegen des Sohnes Gottes, des guten Hirten. Als er vor seinem Weg ans Kreuz gegangen ist, hat er Folgendes gebetet. Ich möchte ja nur noch mal erinnern, wir hatten ja eine ganze Serie darüber. Er sagt, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Johannes 17, 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das war das Anliegen des Sohnes. Und tatsächlich sieht es hier doch so aus, als ob der Oberhirte durch seinen Apostel hier sagt, dass die Ältesten nun diese Aufgabe haben, die Gemeinde Gottes, die Herde Gottes in dieser Welt zu schützen vor den Einflüssen von reißenden Wölfen, die kommen werden, sagt Paulus. Der Mantel wird so, sozusagen wie bei Elia auf Elisa übergeben. Er sagt, ihr habt jetzt die Verantwortung. Das heißt, das ist der zweite Gedanke für heute Morgen. Wir wurden alle gerufen durch den guten Hirten. Wenn er das nicht getan hätte, würdest du nicht hier sitzen. Uns verbindet unsere gemeinsame Berufung durch Gott, den Vater, durch Christus. Johannes 10, 16. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, also der Juden. Und auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Genau das betont Paulus, 1. Korinther 1, 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Und so bezeichnet nun auch Paulus diese Tatsache hier mit diesem griechischen Wort. Ich möchte es euch nochmal verdeutlichen. Ekklesia. Was heißt das? Ekklesia heißt die Herausgerufene. herausgerufen. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung, die Herausgerufene Gottes zu hüten. Das heißt, das weitere Wir heißt, wir wurden herausgerufen. Woraus? Wo hinein? Das bedeutet zweierlei. Wir sind berufen worden zu Christus. Christus hat uns erkauft. Er ist der, durch den Gott uns herausrufen konnte und zu dem uns Gott berufen hat und uns dadurch von der Welt und ihrem System, obwohl wir noch in der Welt sind, herausgerufen hat. So hat es Jesus beschrieben in seinem Gebet. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Hat sich etwas radikal verändert für die, die zu Christus gehören. Wir sind herausgerufen. Die Versammlung, Ekklesia, das verbindet uns doch. Viel mehr als Form- und Stilfragen, oder? Über die wir uns den Kopf einschlagen manchmal. Galater 1 schreibt Paulus, Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat. Warum? Damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Darf ich mal fragen, bedeutet euch das was, wenn ihr Nachrichten guckt? Das ist nicht mehr unsere Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind noch hier. Und der Sohn will, dass seine Gemeinde bewahrt wird. Ich möchte in dem Zusammenhang euch noch mit einem anderen Wort konfrontieren, das nun nicht direkt hier in dem Text auftaucht, aber dazugehört, weil es eine Folge ist von diesem Herausgerufensein. Die Herausgerufenen waren jetzt miteinander verbunden, eine Herde, ein Hirte. Und das drückt das Neue Testament durch ein weiteres Wort aus, das wir als Folge dieser Berufung sehen können. Das möchte ich euch ein bisschen darstellen. Wir wurden hineingerufen, nicht nur herausgerufen, hineingerufen in die Gemeinschaft. Kein neutraler Raum. Wir wurden nicht herausgerufen in die unendlichen Weiten entlassen, sondern wieder hineingerufen als Einzelne, uns der Herde der anderen anzuschließen, dazuzukommen. Das ist das Bild. Dieses Bild der Herde, das war ein vertrautes Bild aus dem Alten Testament, und wurde von Jesus selbst aufgegriffen, wenn er von denen sprach, die der Vater ihm geben würde und die dann seine Gemeinde sein würden. Dieses Bild der Herde. Er nannte sich den guten Hirten, Johannes 10. Und das, sobald die Nationen das Evangelium hören und angenommen haben, dass sie dann zusammen eine Herde, eine Gemeinschaft sein werden. Und das haben wir vorhin so gelesen, Johannes 10, 16. Ich möchte es nochmal in Erinnerung rufen. Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch die muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde sein, ein Hirte. Für dieses neue Wir, diese neue Gemeinschaft, für diese besondere Herde hat Jesus in Johannes 17 gebetet. Und zwar auch in der Weise, und jetzt Achtung, dass er will, dass die Grenze zwischen denen, die das Wesen Gottes kennen, also die Herde Gottes, seine Schafe, und der sie umgebenden Welt, die Gott nicht kennen, dass diese Grenze gewahrt bleiben soll. Ich bitte für sie, sagt er, nicht für die Welt. Jesus macht eine Trennung. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Die anderen sind es nicht. Ich weiß, das mögen wir nicht besonders, weil wir heutzutage immer wieder versuchen, alles zu integrieren. Wir werden gesellschaftsmäßig so geprägt, alles ist möglich. Aber Jesus trennt, und zwar seine Schafe von den anderen. Es gibt ein Drinnen und ein Draußen. Ein Sie und ein Wir, ein Dazugehören und ein Nicht-Dazugehören. Und diese Grenze, diese Trennung muss in jeder Kirche, in jedem Gottesdienst gewahrt bleiben, bevor der gute Hirte sie selbst beim Einzelnen auflöst. Ich denke, auch das ist das, was Paulus hier meint. Hütet, bewahrt, schützt die Gemeinde, die Versammlung. Für Gott ist sie was Besonderes. Johannes 17, Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Und diese, also die Apostel, sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sein wie wir. Und wenn wir jetzt heute über dieses neue Wir nachdenken, wenn wir da ein Wort wählen müssten, das diese Gedanken zusammenfasst, von dem, was die Kirche, wie Jesus in seinem Gebet bat, eins macht, dann ist es dieses griechische Wort, Koinonia. Habt ihr schon mal gehört, oder? Koinonia. Das bedeutet Gemeinschaft. Apostelgeschichte 2,42. Sie verharrten aber, also diese Gemeinde verharrte in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Und hier steht das Wort Koinonia. Und das Wort bedeutet Anteil geben, Anteil nehmen. Und darin blieben sie, sie verharrten darin. Da war kein Kommen und kein Gehen wegen jedem x-beliebigen Grund. Sie verharrten, das heißt, sie hielten durch in der Gemeinschaft. Und ich möchte an der Stelle einfach nochmal andeuten, ihr könnt es ja prüfen, in Hauskreisen darüber reden. Dieses Wort Koinonia hat seine biblische Bedeutung heute zum großen Teil verloren. Völlig verloren. Es ist aufgegangen mit dem, was die Welt unter Gemeinschaft versteht. Wisst ihr, was es bedeutet, in der Koinonia zu verharren? Ja, zunächst mal Anteil geben, Anteil nehmen am Leben und an dem, was man denkt, redet etc. Aber an was denn Anteil geben vor allem? Wenn wir sagen, dass wir eine gute Gemeinschaft erlebt haben, dann meinen wir damit, dass wir Spaß zusammen hatten, oder? Eine angenehme Zeit verbracht haben, warme Gefühle im Bauch verspürten, als wir die Gruppe, deren Teil wir waren, dann verlassen haben. Oh, es war schön. Das sind dann die Treffen mit Gleichgesinnten, den für uns einfachen Leuten. Und davon ist an und für sich nichts falsch, wirklich nicht. Aber es ist sehr weit von dem entfernt, was die biblischen Verfasser in dem Sinn hatten, als sie Koinonia erwähnt haben. In der Welt der Bibel wurde das Wort Koinonia verwendet, um eine Art Beziehung zu bezeichnen, die die Menschen verband, die etwas gemeinsam hatten. Ich bringe euch ein Beispiel. Das konnte ein Grundstück sein, das von zwei Personen besessen wurde und diese Personen so in die Beziehung zueinander setzten. Oder zwei Personen waren an einem geschäftlichen Unternehmen beteiligt und hatten auf diese Weise Koinonia. Das, was ihnen gemeinsam war, also das Grundstück oder das Unternehmen, das hat sie zusammengebunden. Das meint man mit Koinonia. Diese Menschen mögen an anderer Stelle nicht viel gemeinsam gehabt haben. Kann sogar sein, dass sie gar keine große Sympathie für den anderen verspürt haben. Aber ihr gemeinsames Interesse, das, was sie verbunden hat, das ließ sie zu beiderseitigem Vorteil zusammenarbeiten und zusammen sein. Das war Koinonia. Wir können das sehen bei Paulus' Reise nach Jerusalem. Da hat er die Leiter der jungen Kirche, also Jakobus, Petrus und Johannes, getroffen und er hat ihm die Hand gereicht. Und hört mal, wie es beschrieben wird, diese Handreichung. Und als sie, Galater 2,9, und als sie die Gemeinde erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, der Koinonia, damit wir unter die Nationen, sie aber unter die Juden gingen. Was sie verbunden hat, war das Evangelium. Ja, Paulus dann an die Nation und die anderen blieben weiter bei den Juden. Das hat sie verbunden. Also sie waren zur Erkenntnis gekommen, dass sie dasselbe Evangelium hatten, dasselbe Verständnis von Christus. Das war es, was sie miteinander verbunden hat und nicht Form- und Stilfragen. Das war das Verständnis von Koinonia, von Gemeinschaft. Und so wurde es im Neuen Testament auch gebraucht. Durch die Gnade und Treue sind wir alle in die Koinonia seines Sohnes berufen worden durch ein Evangelium. So schreibt Paulus, 1. Korinther 1,9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Koinonia, in die Gemeinschaft seines Sohnes, unseres Herrn. Es ist viel kaputt gegangen in Gemeinden, auch wegen dieser unterschiedlichen Definition von dem Begriff Koinonia. Christus ist das Band, das sein Volk zusammenhält. Und wenn es das nicht ist, dann wird es schwer, die Herde zusammenzuhalten. Um nicht zu sagen, es wird unmöglich. Wir haben am Mittwoch hier Abendmahl gehabt. Genau das verkündigen wir. Wir stehen doch nicht um den Tisch, weil wir alle nur gute Gefühle haben, wenn wir uns gegenseitig sehen, sondern weil uns das, was am Kreuz geschehen ist, uns miteinander verbindet. Deswegen sind wir am Tisch des Herrn. Und dieses Bild betont das, was wir gemeinsam haben, die Gemeinschaft, an der wir teilhaben. Sie bezieht sich nicht primär auf Gefühle oder Einheit in allen Formen und Stilfragen, sondern auf das Wesentliche, das ist Koinonia. Da geht es um den tiefsten Grund, der unsere Gemeinschaft begründet und schafft. Aus dieser durch Gnade geschaffene Bindung kommt unser gemeinsames Ziel, der Grund für unsere Gemeinschaft. Was anderes ist es nicht. Ich werde es nie schaffen, für alle sympathisch zu sein. Ich sage dir noch was, dir auch nicht. Uns verbindet was viel Höheres. Was viel Höheres. Also unsere Koinonia gründet sich auf die Tatsache, dass wir eins in Christus sind. Das verbindet uns. Das ist sehr leicht gesungen. Wir werden gleich das Lied singen. Wir sind eins. Worin? Was denn alles? Das müssen wir klären. Was macht uns aus als Herde? Ist die Basis dafür wirklich das Evangelium oder doch nur so ein Wir-Gefühl? Je nachdem, wie der Einzelne fühlt, ist das immer ganz anders. Also wir sind eins nicht im Sinne, dass wir dieselbe Arbeit tun, dieselben Interessen haben, Veranlagung haben, musikalischen Geschmack teilen, dieselbe Sprache sprechen, dieselben Kultur leben, sondern wir sind eins in Christus. Das ist der Kern. Deshalb kommen wir zusammen. Zu Lob und Anbetung in der Kirche. Wir haben alle gemeinsam das eine Evangelium empfangen und geglaubt. Wir haben den gleichen Glauben, Epheser 4. Ein Leib, eine Taufe, ein Gott. Wir beten denselben dreieinen Gott an. Wir sind Teil der gleichen Gemeinde, eine Herde. Wir nutzen vielleicht nicht dieselbe Sprache bei unserer Anbetung, aber wir preisen denselben Gott. Wir kommen aus unterschiedlichen Lebenssituationen. Sehen uns unterschiedlichen Herausforderungen gegenüber, doch wir kommen, um die Lehre desselben eines Wortes Gottes zu hören, wie jetzt in diesem Moment. Das verbindet uns. Also in diesem ein Wort Koinonia haben wir die vertikale Dimension wie auch die horizontale. Es verbindet uns mit Gott und dadurch sind wir miteinander verbunden. Lass mich noch einen kurzen Gedankenkreis hier drehen mit euch. Wenn wir jetzt der Frage nachgehen, wie evangelikale Kirchen seit den 70er Jahren tatsächlich ihren Gottesdienst abhalten, stellen wir einen großen Unterschied zu dieser Vorstellung von Koinonia fest, oder? Also es ist viel weniger biblisch, es ist viel mehr kulturell definiert, wie wir Gottesdienste feiern. Oft auf bestimmte Generationsschichten abgestimmt. Wir machen Zielgruppenkirche. Gottesdienste werden nur noch vermarktet wie ein Produkt, wodurch neue Kunden angezogen werden sollten. Das ist der Bibel fremd. Christlicher Glaube, das Evangelium wird anderen oft wie eine irgendwie wie nur Lehrinhalte angeboten. Wir haben die Ansicht, dass Lehrwahrheiten nur trennen und auf Gläubige wie auch auf Ungläubige abstoßend wirken müssen. Also müssen wir ganz vorsichtig sein. Viel zu oft dreht sich darum, Besucher von Gottesdiensten den Rahmen zu bieten, eine angenehme Erfahrung zu machen und nette Gemeinschaft zu erleben. Warum ließen sich so viele Gemeinden in den 70er, 80er, 90er Jahren auf diesen Weg ein? Ich war Teil davon. Ich habe mitgemacht. Kirche zum Erlebnisland machen. War echt anstrengend. Ich will euch sagen, was ich heute denke. Womit die Gemeinde heute kämpft und was es auch Leitung von Gemeinde so schwer macht. Ich denke, dass der gewachsene Individualismus, der im großen Teil evangelikalen Glauben schon latent vorhanden war, durch unserem kundenorientierte Gemeindearbeit verstärkt wurde. Alles für den Kunden. Wo fühlst du dich wohl? Womit geht's dir gut? Und das haben wir gemacht. Die Ich-Ausrichtung wurde bedient. Selbstverwirklichung war das Thema, nicht mehr Selbstverleugnung. Das hat sich radikal geändert in den letzten 40, 50 Jahren. Wir haben dem Denken in der Gemeinde Raum gegeben, dass Kirche an Boden verliert, wenn wir nicht mehr up to date sind. Wir werden nur noch als Relikt angesehen, wenn wir nicht nach neuen zeitgemäßen äußeren Methoden suchen. Dann haben wir alles dafür umgedreht. Spurgeon hat mal gesagt, es war nie der Auftrag der Kirche, der Welt Unterhaltung anzubieten. Wir müssen zurückkommen zu dem, was das Evangelium ist, das alte Evangelium. Daher noch was, was das neue Wir auch ausmacht. Dritter Gedanke. Paulus deutet es hier an im Blick auf die Ältesten. Wir sollen den ganzen Ratschluss Gottes hören. Den ganzen Ratschluss Gottes. Nicht nur meine Lieblingsthemen. Nicht nur das, wo ich schon seit Jahren mit d'accord bin. Den ganzen Ratschluss. Uns verbindet der ganze Ratschluss. Paulus sagte so den Ältesten. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Das heißt, der ganze Plan und Ratschluss Gottes für das Heil des Menschen in ganzer Fülle. Das alte Evangelium. Göttliche Wahrheiten über die Schöpfung, Erwählung, Erlösung, Rechtfertigung, Sohnschaft, Bekehrung, Heiligung, Leben in Heiligkeit, Verherrlichung, seine Wiederkunft, Ewigkeit, alles, alles. Und das sollen nun die Leiter und Lehrer an die Gemeinde unverkürzt ebenfalls weitergeben. Die ganze Herde, sagt Paulus, soll bewahrt werden und deswegen muss sie den ganzen Ratschluss hören, also keine halben Sachen. Warum müssen wir das neu verstehen? Warum ist das eine der entscheidenden Voraussetzungen für Ältestenschaft? Dass Älteste die Schrift verstehen, ist Voraussetzung. Dass sie Interesse haben zu studieren. Dass sie sagen, ich muss das wissen, ich muss dem nachgehen. Anders geht's nicht. Das machst du nicht nebenbei. Also ich habe dir schon mal Teil 3 vorweggenommen. Älteste müssen das Wort lieben und die Schrift studieren. Warum? Weil die Gemeinde sonst durcheinander kommt, irritiert wird. Lüge erkennen wir, wenn wir die Wahrheit kennen, weil die Gemeinde angegriffen wird. Das ist auch etwas, was Paulus hier schreibt, ein vierter Gedanke. Das verbindet uns. Wir werden als Herde Gottes angegriffen werden und bedroht sind wir. Paulus verurteilt in seinen Briefen aufs Schärfste die, die die Wahrheit der Bibel verfälschen. Und hier sensibilisiert er die Ältesten in Milet für zwei wirkliche Feinde. Und die sollten wir uns noch mal angucken. Das erste: Er spricht, diese Herde wird verfolgt von außen. Und er nimmt hier das Bild reißende Wölfe. Und ganz ehrlich, wenn einer davon sprechen konnte, war das Paulus. Paulus kannte die Gefahren und Bedrohungen von außerhalb der Gemeinde. Intrigen von Juden. Er war im Knast, im Kerker, Steinigung, Flucht. All das hat es für ihn bedeutet, in alle Welt zu gehen. Ach, was sind wir hier gesegnet, oder? Das waren Angriffe von außen. Daher redet er hier von reißenden Wölfen, die von außen kommen und die Gemeinde zerstören wollen. Sie verfolgen die Gemeinde. Sie kommen von außen herein. Apostelgeschichte 20:29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Also die Gefahr, der seine Freunde, seine Mitältesten und Gemeindeleiter nach seinem Weggang bald ausgesetzt sein würden, das hat schwer auf dem Herzen von Paulus gelastet. Er sagte, ich will, dass ihr das wisst, das wird so sein. Er kannte den Feind so gut, dass er mit Gewissheit sagen konnte, ich weiß, so schreibt das hier, ich weiß, dass reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden. Er sagt nicht, ich meine, es könnte sein, möglicherweise, vielleicht. Er sagt, ich weiß. Er hatte gar keinen Zweifel daran, dass dies geschehen würde. Also Paulus war wie alle fähigen Führungspersönlichkeiten auch einmal mit Weitblick, hat gesagt, das wird sein. Er war nicht naiv und war sich der grausamen Realitäten der Welt bewusst, in die ja die Gemeinde drin steht. Die Gemeinde ist im Krieg mit der Welt, die im Krieg mit dem Schöpfer ist. Er hatte selbst viele Gefahren und Angriffe überlebt. Also darf ich das vorwegnehmen zu Teil 3, liebe potenzielle Älteste. Wenn wir Älteste sein wollen, der Gemeinde vorstehen wollen, sie bewahren wollen, dann brauchen wir ebenfalls diesen Weitblick und das Ablegen von Naivität. Und du brauchst Mut. Wir reden in Teil 3 noch. Aber selbst wenn wir noch in Freiheit leben wie hier, wo wir sagen, damit haben wir noch nicht so viel zu tun, äußerliche Verfolgung, anderes haben wir immer auch wieder erlebt, auch hier in der Gemeinde. Gefahr innerhalb der Gemeinde. Verführung von innen. Und das ist tricky. Das sind schleichende Prozesse. Das kriegst du nicht sofort mit. Paulus sagt in Vers 30, und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen, hinter sich her. Paulus sagt, achtet darauf, sie sind bereits in der Gemeinde drin. Die müssen nur noch irgendwann aufstehen und reden. Und das hat Paulus am meisten Sorgen gemacht. Zum Beispiel bei den Galatern. Da schreibt er, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, den Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Wie schnell ist das bei euch gegangen? Neues Evangelium zu installieren durch Leute, die bei euch waren. Und auch hier ist Paulus nicht naiv und blauäugig. Er selbst hat innerhalb von Gemeinde Druck erlebt, Dauerkritik, Unterstellungen, Anfeindungen und so weiter. Wir müssen nur mal einen Korintherbrief lesen, mit was er sich auseinandersetzen musste, aus der Gemeinde heraus. Er sagt, es gibt Menschen, die innerhalb der Gemeinde versuchen werden, die Gemeinde zu spalten. Durch Säen von Misstrauen, durch Gerüchte, durch Lüge. Und die sind da. Sie werden aus eurer Mitte kommen. Beachtet bitte, dass Paulus den Ältesten nicht versprach, dass sich diese Dinge mit der Zeit bessern würden, dass ihre Zukunft rosig aussehen wird, dass sie nicht übermäßig besorgt sein müssen, dass ihr Dienst ohne Kampf geschehen wird. Im Gegenteil, eigentlich ist das hier sehr, wie soll ich sagen, es ist nicht sehr werbetechnisch klug, das so zu formulieren. Er sagt, das kommt auf euch zu. Seine Warnungen sollten die Ältesten wachrütteln und jede Naivität von sich weisen. Also wir lesen, dass er von Anfang an als Gemeinde begonnen hat. Falsche Lehrer haben versucht, immer wieder die Gemeinde von innen durcheinander zu bringen. So war es durch die ganzen Zeiten hindurch. Das heißt, dass ich mal zusammenfasse, jede neue Generation, auch wir im Jahr 2025, hat es mit den eigenen reißenden Wölfen zu tun und mit eigenen internen falschen Lehrern. Wachsam sein, die Schrift kennen, Koinonia wirklich leben. Was sind Hauptthemen, was sind Nebenthemen? Und so ist es immer gewesen, so ist es jetzt und so wird es immer sein, bis Jesus wiederkommt. Und in dieser Situation bereitete Paulus die Ältesten auf künftige Angriffe durch gerissene Raubtiere vor. Sind wir vorbereitet? Prüft ihr auch, was ich sage? Dass wir gemeinsam reden, wirklich offen als Koinonia, uns verbindet das gemeinsame Evangelium. Dass wir im Gespräch sind, gemeinsam wachsam sind, als Herde und besonders die Leiter, die Verantwortung haben. Paulus bereitet die Ältesten auf Leute aus dem eigenen inneren Kreis vor. Seid vorsichtig. So möchte ich das abschließen für heute. Das ist jetzt nicht vom Text abgeleitet, sondern es war mein Eindruck, als ich es gelesen habe. Wir profitieren von diesem außergewöhnlichen Treffen in Milet, oder? Es ist doch so. Es heißt hier von Milet, aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Versammlung herüberrufen. All das, was Paulus dann mit ihnen bespricht und anspricht, betrifft auch uns als Gemeinde. Ich meine, dieses Wir, das verbindet uns. Das ist Herde Gottes, das verbindet uns. Denn dass von Gott her er seine Schafe ruft, wir sind diese Gemeinde. Durch all das sind wir verbunden. Und das hat auch Paulus mit den anderen Ältesten herzlich verbunden. Ich habe mich das nochmal, das habe ich vorher nicht gelesen. Schau mal, was dann für eine Verbindung war. Verse 36 bis 38. Und als er dies gesagt hatte, als er fertig war mit seiner Ansprache an die Ältesten, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Es entstand aber viel Weinen bei allen. Und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn sehr, und jetzt kommt's, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Sie geleiteten ihn zu dem Schiff. Was für eine Verbundenheit, was für eine Einheit in diesen Männern Gottes, die Gemeinde leiten. Jetzt weiß ich auch, das ist erstmal eine Begegnung von Gemeindeleitern, dennoch möchte ich heute die Bedeutung für uns als gesamte Gemeinde einfach ein bisschen herausheben aus diesem Gespräch. Älteste haben eine große Verantwortung, die ganze Herde im Blick zu haben und darauf zu achten. Wir erkennen hier schon, was es bedeutet, Älteste zu sein. Aber, liebe Gemeinde, wir stehen auch zusammen alle in diesem Kampf drin. Keiner ist nur Beobachter und guckt, was die da so machen. Wir stehen in diesem Kampf. Und ich kam so in der Vorbereitung auf den Gedanken, ich möchte auch alle unsere männlichen Mitglieder, die sagen, nee, Ältestenschaft, das kann ich mir nicht vorstellen. Ältestenschaft ist nichts für mich. An einem Punkt kannst auch du dennoch hier etwas lernen und mitnehmen aus der Serie im Blick auf dich, nämlich im Blick auf deine Verantwortung zu Hause, in deiner Ehe und in deiner Familie. Das zeigt dir ein bisschen, was Elian vorhin angesprochen hat. Hat sich was verändert, als er geheiratet hat? Ja, ein neues Wir, schon genau das. Da hast du als Mann eine größere Verantwortung oder eine andere, lass mich sagen, eine andere Verantwortung. Gemeinde wird als Bild für Familie gesehen und Ehe und Familie als Bild für Gemeinde. Das deckt sich, das Bild. Das heißt, wenn wir in unsere Ehen, unsere Familien sehen, sehen wir das gleiche Modell, was wir in der Gemeinde sehen. Eine Herde, ein Schöpfer, ein Hirte, der uns zusammenführt in die Verantwortung. Also jeder Einzelne, ob Mann oder Frau, ist aufgerufen, mitzukämpfen, das klarzuhalten, wachsam zu sein. Und ich finde, da müssen wir auch nochmal weiter gucken. Auch das machen wir, in 14 Tagen. Ich finde, Gott hat uns mit dieser Abschiedsbotschaft von Paulus echt was Besonderes hinterlassen, dass wir da gemeinsam hingucken. Die Botschaft von Paulus hat Lukas aufgezeichnet, damit wir heute lernen, dass wir wachsam sind, nicht naiv oder ein idealistisches Bild von Gemeinde haben, sondern dass wir aufpassen. Die Ältesten brauchten damals, wie auch wir heute, eine überzeugende, nachhaltige Ermutigung, um in dieser Aufgabe als Hirte treu zu bleiben, nämlich die Herde Gottes zu hüten, das Evangelium angesichts von falschen Lehren zu bewahren. Und das ist bis heute so geblieben. Da seid ihr alle mit den Leitern auch herausgefordert. Jesus betete vorausschauend. Ich möchte es nochmal in Erinnerung rufen. Ich bin nicht mehr in der Welt. Diese sind in der Welt. Ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Schaut, und um Bewahrung zu ermöglichen, berief er unter anderem Paulus, der wiederum andere Älteste einsetzte, die Gemeinde behüten sollen. Aber ihr merkt, das schaffen wir nur gemeinsam, wenn wir ein gemeinsames Verständnis haben von der Herde Gottes, von dem, was es bedeutet, Hirte zu sein. Amen.